Ja, ich freue mich, dass ich mal wieder hier sein kann. Man braucht ab und zu einfach so Ersatzräder, habe ich gesagt, dass mal jemand wieder mit einspringen kann. Und das ist schön. Ich freue mich über die Gemeinde hier. Einladend, fröhlich. Gemeinde Jesu ist nämlich Familie Jesu. Und wenn man das so verleben könnte und spüren könnte und dann auch weiterleben könnte, das ist das Beste. Das ist unbeschreiblich und einfach auch ein Geschenk Gottes. Und das müsst ihr weiter behalten. Ja. Heute, da müssen wir wieder abschweifen vom eigentlichen Predigtext, der vorgeschrieben ist. Ich würde euch gerne mitnehmen, eine ganz besondere Sache. Apostelgeschichte. Also die Sache mit Jesus, das geht bis zur Kreuzigung, zur Begräbnis und dann zur Auferstehung und dann zur Himmelfahrt. Und danach geht es dann im Grunde weiter in der Apostelgeschichte. Da kommt dann in Apostelgeschichte 1 die Ausgießung vom Heiligen Geist, wo Jesus sein Versprechen wahrnimmt. Wenn man dann so weiterliest, da geschehen interessante Dinge. Wenn immer gesagt haben, wir wollen mal wieder in der Apostelgeschichte leben, das geht gar nicht. Das hört sich gut an, sehr fromm, aber eigentlich geht es nicht, weil das ist die Zeit, die zurückliegt. Wir leben heute in der Nachapostelzeit, in der Zeit, wo man auf Jesus zulebt, in der Gemeindezeit, in der Gnadenzeit, wo Jesus ruft. Jetzt geht es also in der Apostelgeschichte, da war alles, zunächst mal war ja alles auf die Juden zentriert, aufs Volk Israel. Also angefangen hat es ja so nicht. Bei Adam und Eva, da war die ganze Menschheit im Blickfeld. Und dann mit Abraham und so, dann spitzt sich das zu auf das Volk Israel, wie in so einem Trichter. Und bei Jesus, da passiert das Gegenteil wieder. Da geht es wieder auseinander. Ja, also Volk Israel im Blick. Und wenn man das Alte Testament liest, dann heißt es nur mit Israel. Stimmt nicht, wenn man da liest, dann kommen immer mal wieder die Nationen und die Völker drin vor. Also, dann geht es durch den Kanal von Israel, durch den Trichter durch und dann wieder zu den Nationen hin. Die Indianer, die bei uns gesagt, oh, es gab dann so kritische Leute, die Indianer so aufgehetzt haben, die haben gesagt, ja, das Geschwätz von den weißen Leuten da, das ist der weiße Gott. Dann haben wir mal die Landkarte vorgenommen und haben geguckt, wo die Weißen leben und wo die Dunklen leben und die anderen leben und so. Und dann haben wir Jerusalem angeguckt, guckt, das ist genau in der Mitte drin. Jesus war nicht weiß, nicht schwarz, nicht gelb, der war vielleicht ein bisschen bräuner, genauso wie ihr. Bei den Indianern hat das gepasst. Und dann sage ich, außerdem, die Deutschen, die gehören auch zu den Nichtjuden, zu den Heiden. Ja? Heide ist ja so ein altes Wort. Aber wenn man sagt, Nichtjuden, zu den Nationen. Und heute mit dem Kapitel 10 in der Apostelgeschichte, da sind wir genau an dem Punkt, wo es ganz klar von Gott gezeigt wird, dass nicht nur Israel im Blickfeld ist, sondern dass die Nationen ins Blickfeld kommen. In Apostelgeschichte 8, da ist die Geschichte mit dem Finanzminister da, der auf seinem Wagen war und die Rolle von Jesaja gekauft hat und nichts verstanden hat und Philippus wird dann hingeschickt, und um ihm das zu übersetzen. Und der Mann kommt zum Glauben. Das ist schon so eine kleine Vorgeschichte, ja? Gott macht immer so ganz kleine Schritte und bereitet die Dinge vor. Und heute macht er einen saumäßig großen Schritt, muss man so sagen. Ein riesengroßer Schritt. Sowohl beim Petrus, er muss jetzt erstmal die Jünger vorbereiten, Gott. Als auch dann bei den Heiden, bei den Nichtjuden. Jetzt gucken wir uns mal dieses Kapitel an. Vielleicht kann man die erste Folie einschieben. Der Mann, über den wir uns Gedanken machen, ist Cornelius. Cornelius ist übrigens ein eher zu langes Kapitel. Mache ich Mut, das mal zu lesen. Wir lesen nicht die ganze Verse, sonst ist es etwas länger gegangen, das Sommerfest euch. Ja, aber wir nehmen so bestimmte Verse und hangeln uns diesen Versen entlang und machen das mal so unter einem besonderen Gesichtspunkt. Unter dem Gesichtspunkt, dass wir hier in der Apostelgeschichte an einem ganz wichtigen Wendepunkt der Heilsgeschichte, an einem ganz wichtigen Punkt stehen, wo Gott was Neues aufzeigt. Und da treten übrigens immer Engel auf. Wo sind die letzten Engel auftreten? Das ist ja bei uns. Also in der Bibel meine ich jetzt mal. Wenn er zurückguckt ein bisschen. Ostern war es das letzte. Oder Bei Pfingsten, da geht es auch schon rund, ja, aber Ostern, wann kommen dann weiter rückwärts nochmal die Engel? Die Weihnachten, die treten immer auf und im Alten Testament geht das gerade so weiter. Die treten immer auf, wenn Gott was ganz Besonderes vorhat. Dann kommen die Boten Gottes aus seiner unsichtbaren Welt, sichtbar für unsere Welt, um uns den Horizont zu öffnen. Offenbaren heißt ja eigentlich nichts anderes als einen Vorhang wegziehen, dass man losgucken kann und dass man alles sieht. Und das passiert jetzt hier in diesem Kapitel von Cornelius. Also Kapitel 10. Ihr habt geguckt, das sind wie viele Vers? 48, genau. Wir nehmen ein paar draus. Ihr habt da immer wieder drüber nachgedacht. Können wir mal die zweite Folie einschieben? Die ist schon da, genau. Hier haben wir so überlegt, wie könnte man das so ein bisschen aufstaffeln? Dann hatte ich so schöne Überschriften, die habe ich irgendwo gelesen, die mir gut gefallen. Und dann irgendwann morgens um 5, da kommen meine guten Gedanken immer. Dann habe ich wieder ein paar andere Gedanken gekriegt und habe überlegt, das können wir eigentlich an dieser Phrase aufhängen, ja? Wo es dann heißt, also, was für eine Welt, das sind jetzt die Ausrufesätze von Markus, ja? Was für eine Welt, je nachdem, wie man es betont. Und dann, was, also die Welt, in der der Cornelius lebt. Das mal vorausgesagt schon. Und dann das nächste. Was für ein Mann, wenn man auf diesen Cornelius guckt. Einen Nicht-Jude, der sich mit den Juden identifiziert. Einen vom Besatzervolk, der sich mit den Besetzten identifiziert. Das ist unvorstellbar, was hier passiert. Also, Ausrufezeichen, was für ein Mann. Und dann, was für ein Gott. Da habe ich jetzt festgestellt, da gibt es 3 Folien mit der Unterschrift. Was für ein Gott. Das ist ja der Hauptkomplex hier drin. Was für ein Gott, was der aufwendet, um den Petrus und die Jünger zurechtkriegen. Die ganze Geschichte hat in Kapitel 15 nochmal nachgespielt. Da muss der Petrus sich verantworten vom Jüngerkreis in Jerusalem. Und da wird dann der ganze Jüngerkreis damit einbezogen. Das Heil Jesu für alle Nationen. Und was wendet Gott auf an den Petrus? Und was wendet er an dem Cornelius auf? Und was wendet er an dem seine Freunde und Haus und Bedienstete auf? Kann sich gar nicht vorstellen. Also, was für ein Gott, da gehört auch ein Ausrufezeichen hin. Ja. Und dann habe ich überlegt, wie hört die Geschichte auf? Und es sind ja keine Geschichten, es sind Geschehen Gottes. Es ist Geschichte Gottes, die hier geschrieben wird. Und ich dachte, naja, irgendwie... Ja, das Ende, aber das ist gar kein Ende. Das Ende in dieser Verse hier, in dem Kapitel, ist der Anfang. Deshalb habe ich noch geschrieben, ich habe nichts Besseres gefunden. Was für eine Bewegung, aber auch ein Ausrufezeichen, ja? Also, was für eine Bewegung. Gehen wir mal zur nächsten Folie und gucken mal in den Text rein. Also, da heißt bei mir, ich lese hier gerade mal aus der Schlachter, ich glaube, das hier ist die Luther-Übersetzung. In Caesarea, da lebte ein Mann namens Cornelius, ein Hauptmann der Schar, die man die Italische nennt. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete ohne Unterlass zu Gott. Also der erste Vers. In Caesarea lebte ein Mann namens Cornelius, ein Hauptmann der Schar, die man die Italische nennt. Und jetzt habe ich da so 3 Sachen unter Strich gedacht, ob wir mal an diesen entlang gehen. Und zwar... Also Caesarea ist ein bisschen, Jerusalem, Israel ist ja gar nicht so groß, so ein bisschen ober an der linken Seite dran, sage ich jetzt mal so naiv. Und das war ein kleines Dörfelchen quasi früher und dann hat der Herodes der Große, der wollte sich ja einschmeicheln und musste sich ja einschmeicheln bei den Juden, der war ein toller Baumeister. Und dann das ganze Ding aufgepäppelt. Also die ganze Stadt, das war dann jetzt ein riesiger Hafen, wo dann immer die Stadthalter, die Regierenden, die Gouvernadores, die sind dann hierher gekommen und sind oft auch dort sitzen geblieben und haben dort residiert und von dort aus praktisch die ganze Gegend dann mit Israel und auch die umliegenden Länder dann als Besatzer waren sie dann dort. Also, riesengroße Hafenanlage und es gab eine Garnison, es gab viele Soldaten dort. Ein richtiges kriegsbesetztes Zentrum, muss man sagen. Und da prallt Kulturen aufeinander und da prallt also auch Religionen, sage ich jetzt mal, aufeinander, Wertvorstellungen aufeinander, ja? Er kam ja aus der Götterwelt, der Römer, wo auch ein Haufen Gottheiten da waren. Und jetzt kommt er in das Reich von Israel, wo Frömmigkeit da war, wo Glaube da war, aber manchmal so sehr traditionell. Und das ist schon ein, heute sagt man, Power-Encounter, ja? Da kommt es zum Kraftzusammenstoß, was hier passiert. Also, der Cornelius war in Caesarea, da oben, und er war ein Hauptmann, so eine Art Offizier. Ich habe nachgelesen, da gab es so Kohorten, hätte die Käuse. Das war so eine römische Legion, die bestand aus 10 Kohorten, ja? Das waren dann so 600 Soldaten, weil eine Kohorte hatte immer 600 Schafte dann. Und dann an der Spitze von so einer Hundertschaft, da stand so ein Centurio, so ein, wie heißt das hier? Ja, Hauptmann, genau. Also es trifft so, war ein militärischer Machthaber oder einer, der da vorgeben musste. Das ist auch noch interessant, nicht einfach Soldätle, sage ich jetzt mal. Ja? Es war einer, der in der Führungsebene war. Müssen wir noch einmal gucken, wie der mit seinen Soldaten umgegangen ist. Sehr interessant, kommen wir nachher noch dazu. Okay, also hier dieser Cornelius, dieser Hauptmann, unter der Überschrift mal, was für eine Welt. Ein Soldat, anscheinend, wenn man den so studiert, ist der unbefriedigt gewesen von dem allem, von seiner Welt. Von der Göttervorstellung, von der Philosophie und die Römer, die waren sehr gescheit. Die ganzen Systeme waren aufgebaut, die Lehrsysteme, die Denksysteme. Aber er war ein Mann der Macht. Er konnte vorne gehen, die anderen mussten knien vor ihm im Grunde. Auch seine Soldaten, der macht Schnipp und muss, hat also die Macht. Er hat Ruhm. Die gingen dann immer vorne und die Sklaven kamen dann hinten, diese von der fremden Völker. Und trotzdem hat es ihn nicht befriedigt. Also ein Suchender, deshalb die Überschrift auch Gottsucher. Der war wirklich ein suchender Mensch, weil er gemerkt hat, das langt gar nicht alles. Das befriedigt mich nicht. Gibt es doch das alte Lied, wo es heißt, ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich es zusammenbringe. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. Die Frau, die das damals dichtet hat, diese Fürstin, die hat genau das auch erlebt, ja? Die lebte auch im Prunk oder hätte im Prunk leben können. Aber das ist nicht alles. Gut zu merken, für uns die Welt um uns rum, die gute Welt und die schlechte Welt, ist nicht alles. Es geht um viel, viel mehr. Also, der lässt sein Schrei los, was für eine Welt. Sie hat ihn nicht befriedigt. Jetzt gehen wir mal zum Nächsten. Die Bibel ist ja manchmal ganz eigenartig. Da sagt sie über was Wichtiges, 2 Linien, fertig. Zack, zack. Und ich würde gerne ein bisschen mehr wissen, und wir alle oft, ja. Aber hier ganz kurze Charakterisierung. Fromm, gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus, gibt Almosen, also spendet, der ist ein Sponsor, wird man heute sagen, und betet, und jetzt habe ich nochmal nachgelesen, betet immer zu Gott. Das ist schon interessant. Wir kommen nachher gleich drauf. Wenn man jetzt mal so die Charakteristik von Gottes Wort, wie der charakterisiert wird, wenn man das jetzt mal so anguckt miteinander. Also, man hat den Eindruck, der Mann ist nicht mehr so ein ganz normaler Römer, sage ich jetzt mal. Der Mann ist nicht mehr so ein ganz normaler Römer. Warum? Der ist fromm. Was heißt denn fromm? Ich habe mal nachgelesen. Also Frömmigkeit, sagt der Hermann Betzel, Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Ich sage es nochmal, weil das ist ein bisschen... Also Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Ein bisschen lange Phrase, aber das Wort Entschluss habe ich mir unterstrichen. Liebe ist nämlich auch nicht nur ein Gefühl, sondern ein Entschluss. Und hier, Frömmigkeit ist auch ein Entschluss. Also, mich abhängig zu erklären von Gott. Der Cornelius, wenn er fromm ist, dann durchschaut er auch fromm. Das gebrauchen wir gar nicht mehr heute, das Wort, ja? Oder nur sehr abfällig. Aber in der Urbedeutung, Er durchschaut auch die Lage und sagt, das und das und das, was geboten wird, was um mich rum ist, ist unbefriedigend in dieser Welt. Und deshalb sagt er, durchschaut er die Dinge und sagt, wenn mein Glück abhängig wäre von der Welt, da komme ich nirgends hin. Vielleicht hat er auch was schon erlebt vom Alten Testament, von der Jude her, wo Gott als der Fels beschrieben wird, als das, was hält. Auf den Fels fest gegründet sein, an ihm kleben, an ihm hängen. Glauben heißt eigentlich auch kleben und hängen. Das ist halt interessant. Ich habe immer gedacht, naja, das steht halt gerade so da. Ich habe gedacht, das war halt so ein Römer. Aber in der letzten Zeit, wo ich mich mit dem Text immer wieder beschäftige, ich glaube, da steckt mehr Lebensveränderung sogar schon bei dem Mann. Und zwar unter dem Aspekt, sagen wir mal, so wie er es erkennen konnte und so wie er sah. Noch nicht so, wie es Jesus gestaltet hat bei seinen Jüngern. Aber das, was ihm zugänglich war, das hat er umgesetzt. Also, er wird als frommer Mann beschieden. Also, fromm sein heißt da, allein an Gott sich anhängen. So nach dem Motto von dem Psalm, wo es heißt, das ist meine Freude, dass ich mich an Gott halte und meine Zuversicht auf den Herrn setze, dass ich verkündige als sein Tun. Also, da war doch für einen Römer eine ungeheure Lebensveränderung schon da. Er ist fromm und dann ist er gottesfürchtig. Jetzt habe ich gedacht, wenn hier steht gottesfürchtig, was ist jetzt der Unterschied zwischen fromm und gottesfürchtig? Habt ihr eine Idee? Gottesfürchtig? Was meint ihr? Ist das nicht das Gleiche, fromm, gottesfürchtig? Muss man Angst haben vor Gott? Sich fürchten? Ja? Wie bitte?
Ehrfurcht.
Gut. Ehrfurcht, Respekt. Ja, es geht also tatsächlich ein Stück weiter noch als fromm sich von Gott abhängig machen, aber jetzt ist der Fokus meist mehr auf Gott hin, und zwar so in dem Sinn von ihm alles erwarten, der ist nicht der Kumpel, sondern er ist der Herr, er ist der Allmächtige, Schöpfer Himmels und der Erde, um den geht es. Um diesen großen Gott, der alle Dinge in der Welt hat, in der Hand hat, der allgegenwärtig, der allwissend ist, der das Licht ist. Vielleicht fürchtet er sich tatsächlich auch ein Stück davor, Gottes Geboten zuwiderzuhandeln und sie zu übertreten, die er jetzt von den Juden kennengelernt hat. Weiß es nicht. Vielleicht hat er auch die Heiligkeit Gottes erkannt, die ihn dann mahnte, sein Leben selber heilig zu gestalten. Heilig nicht in dem Sinne, dass man nichts falsch macht, sondern in dem Sinne, dass man abgesondert ist für Gott. Denn das war schon ein besonderer Typ hier. Merken wir nachher mit seinem ganzen Haus da und mit allem, was da dazugehört. Ja? Abgesondert für ihn, so auch weise zu leben. Da heißt in der Sprüche, die Furcht Gottes ist der Anfang der Weisheit. Ja? Im Neuen Testament für uns habe ich eine Stelle gefunden, 1. Johannes 3, Vers 3. Wer solche Hoffnung hat, der reinigt sich. Ja? Also fokussiert auf Gott, das hat Wirkung auf mich, auf mein Leben, auf mein Denken, auf mein Handeln. Jetzt geht es ja da gerade weiter, also fromm, gottesfürchtig und dann dieses ganze Haus. Das ganze Haus, das bestand aus einer großen Dienerschaft. Nachher merkt man, da gehört seine Soldaten auch irgendwie dazu. Steht nichts von seiner Frau, von seinen Kindern da. Aber es ist anzunehmen, dieses orientalische Haus damals, oder dieses römische Hauswesen. Also, das ist jetzt interessant. Das war nicht so ein frommer Kauz, der irgendwo auf dem Baum gewohnt hat, in seinem Häusle, Baumhaus oder so, abgeriegelt, so ein Exot, abgeschottet. Er war den anderen zugewandt. Hat mir gefallen, letzte Woche Mittwoch haben wir so ein Oasentreff gehabt, das ist immer so eine Stunde am Nachmittag, eigentlich für jedermann, wo man versucht, Leute einzuladen, die auch sonst nie zur Gemeinde Bezug kennt. Lassen sich interessanterweise auch manche einladen. Und dann haben wir die SV-Fahne da wieder, die war zusammengewickelt und so, und dann mussten wir die da wieder hinpacken vors Haus, neben dem Spitalhof. Und da steht drauf, dem Leben zugewandt. Genau das war dieser Mann. Obwohl, man hat Eindruck, es fehlte ihm ja noch was. Wir kommen nachher drauf. Okay, also den anderen zugewandt. Er hat geteilt mit seinen Leuten, was ihm Gott bedeutete. Er hat sich nicht geniert. Interessant. Und dann geht es gerade weiter. Er gab Almosen. Er spendete dem Volk, zu dessen Besatzern er gehörte. Das ist eine heiße Sache. Das wäre ein Saboteur gewesen heutzutage. Ja? Also, er macht sich auch mit der Not des Volkes Israel eins und sagt, dafür gebe ich. Also, das ist nicht nur so Kopfsache oder so Anschauungssache oder so, dass er gerade halt spazieren geht und dann hört und dies und jenes. Es betrifft ihn selber in seinem Leben. Er sagt, dafür setze ich mich und mein Geld auch ein. Und dann kommt die Geschichte mit dem, dass es heißt, er betet immer. Wir haben uns erst aufgeschrieben gehabt, er betet zu Gott. Und dann habe ich gesehen, nee, da steht, er betet immer zu Gott. Also bei den Juden gab es ja diese Zeiten, wo man gebetet hat. Und dann gab es auch die Opferzeiten, morgens um 9 und dann um 12 oder mittags um die 9. Stunde, wenn man römisch zählt. Dann ist das 15 Uhr, 3 Uhr nachmittags. Und das ist jetzt interessant, wenn man das so liest, da passieren die Engelserscheinungen und das Reden Gottes immer gerade zu den Gebetszeiten. Ja, interessant. Ich habe dann so gedacht, vielleicht ist es auch gut, wenn wir selber Gebetszeit halten. Ich habe so ein ungeordnetes Leben bis heute, gar nicht so einfach oft. Aber dann morgens zu beten oder wir hatten mal Familiennot, dann haben wir mittags nach dem Essen, wir zwei alleine, meine Frau und ich, gebetet für unsere Kinder, für unsere Familie, ganz speziell. Und ich weiß, ich bin nach der Volksschule da in so einer Internatsschule gewesen in Mössingen. Und das war so ein dreistöckiges Gebäude und oben, wo der Gang aufgehört hat, da wollten wir eine Sternwarte machen und dann haben wir oben so ein Zimmer gemacht für einen Lehrer. Und der gab uns dann vom Bibelclub, das konnte mir gebrauchen. Wir sind da immer morgens oder mittags auf und haben miteinander gebetet, die paar, die da gläubig waren. Das war sagenhaft gute Zeiten. Habe ich heute in meiner alten Bibel oft noch was angestrichen, wo ich hingeschrieben habe. Haben wir das Börtchen immer gelesen, das alte Bücher. Wo man heute fast nicht mehr versteht, muss man sagen. Und dann habe ich mir das da angeschrieben. Gute Sache, interessant. So Gebetszeiten. Einer sagt dann, ja, wenn man nicht zu bestimmten Zeiten betet, dann beten wir auch sonst nicht. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Wir sollen ja in der Not auch zu Gott rufen, aber wir sollen ja auch unsere Freude mit ihm teilen. Also man darf das nicht gegeneinander ausspielen. Aber hier in der Zeit des Gebetes, ähnlich wie bei dem Daniel, der dreimal betet. Und was hat er gemacht in Kapitel 6 in Daniel? Als dann alles gegen ihn war und die das so verschworen haben aus Neid und das abgemacht haben mit dem König, dann geht der heim und macht, was er immer gemacht hat. Der betet. Fertig. Na, ich wünschte, wir würden so fest werden, dass uns nichts aus dem Gleichgewicht wirft und dass wir auch solche Leute sind, die immer betet. Ja, also unsere Gedanken zum Gebet machen können, auch tagsüber. Ich traf mal jemanden, der sagt, aber ich immer, wenn bei uns das Fax rauskommt, früher gab es so ein Gebetsfax, jetzt gibt es Mail und WhatsApp und so, wenn das erscheint, dann stelle ich mich mit, das war freiberufliche Leute, Architekten, dann stelle ich mich mit einer Frau dahin und beten wir gleich, weil sonst beten wir nachher doch nicht mehr dafür. Ja, das ist eine Möglichkeit. Also es gibt viele Möglichkeiten, wo wir hier aktiv sein könnten. Also der Mann, er war fromm, gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus, er gab Almosen und er betet immer zu Gott. Ja, was fehlt ihm da noch? Fehlt ihm noch was? Was meint ihr? Ist doch alles in Butter, der betet und fromm, also er glaubt, er ist gottesfürchtig, er nimmt sein Haus mit, er ist evangelistisch. Und er ist sozial unterwegs, weil er auch spendet. Na, was fehlt ihm da noch? Gemeinde. Bitte? Gemeinde?
Beziehung.
Beziehung, das ist jetzt interessant. Beziehung zu wem?
Zu dem Gott.
Zum Gott der Bibel, ja, zum wahren Gott. Und der wahre Gott begegnet uns in Jesus. Ja? Das ist interessant, man spürt ein bisschen, denkt, ja, da fehlt, aber zum Formulieren ist es gar nicht so einfach. Aber das stimmt. Das, was ich vorher gesagt habe, er bewegt sich also bisher im Bereich des Alten Testamentes und das ist ja für die Juden schon schwer gewesen und noch viel schlimmer natürlich für einen Nichtjuden. Aber das, was er erkannt hat, das setzt er um. Und jetzt kommt Gott in Aktion. Ja? Jetzt kommt Gott in Aktion, weil jetzt kommt das Neue mit Jesus. Gott des Alten Testamentes zeigt sich in Jesus so richtig greifbar. Und er begegnet ihm. Machen wir mal die nächste Folie. Also, so unter dem Thema, was für ein Gott. Also jetzt wird der nochmal beschrieben, der Cornelius. Der hatte eine Erscheinung um die 9. Stunde, ja, mittags um 3. Also der war nüchtern noch und das war am helllichten Tag. War nicht irgendwie Geistererscheinung. Und dann sah ganz deutlich sogar, stediert ein Engel Gottes, bei sich eintreten und der sprach Cornelius. Und dann erschrickt er. Immer wenn es bei dieser Gottesbegegnung ist, auch über Engel, das kann man auch dann in der Weihnachtsgeschichte sehen, da steht 7-mal, glaube ich, fürchte dich nicht. Ja, da erschrickt man wirklich in der Begegnung mit Gott, erschrickt man. So ähnlich wie in Lukas 5, der Petrus, Herr, ich bin unrein, geh hinaus von mir. Da merkt man, Herr, ich passe gar nicht zu dir. Und dann, der redet aber weiter und er sagt, Herr, was ist? Und dann sagt er, deine Gebete, und jetzt wird alles nochmal aufgezählt, deine Gebete, deine Spenden, die sind vor Gott gekommen, dass er ihrer gedenkt. Das ist ein heißes Wort. Das erinnert mich an die Berufung von Mose, wo Gott sagt, das Schreien des Volkes Israels ist vor mich gekommen und ich bin herabgekommen. Das ist genau hier das. Also, diese innere Haltung dieses römischen Soldaten oder Offiziers, die hat Gott gesehen. Das ist ganz toll. Gott sieht jeden von uns in unserer Verzweiflung, in unserem Leid, genauso in unserer Freude, in dem, wo man immer hinauswisset, er sieht. Und das dürfen wir auch mit in diese neue Woche nehmen, wenn er den Cornelius gesehen hat und sogar einen Engel geschickt hat. Aber bei uns braucht er keinen Engel schicken. Aber er hat uns durch sein Wort gesegnet und durch die Gemeinschaft gesegnet. Und er redet zu uns. Das ist eine tolle Sache. Wir sind ihm nicht egal. Und hier an dieser speziellen Stelle war also, kann man nur sagen, was für ein Gott. Er offenbart sich jetzt diesem Cornelius. Und dann sagt er, deine Gebete und deine Almosen sind vor Gott gekommen, dass er ihrer gedenkt. Und jetzt müssen wir aufpassen. Also, der hat es ja nicht besser gewusst. Aber hat gesehen, also die Israeliten, die betet, die Juden, und die ist ganz wichtig, Almosen zu geben, zu spenden, auch tatkräftig mitzuhelfen für soziale Nöte. Und er war fromm und war gottesfürchtig, hat sein Haus mitgenommen. Er tat unter dem, was er wusste, tat er das, was er konnte. Und er dachte, so wird das erreichen. Und jetzt macht Gott was und sagt, schau, alles ist bereit für dich. Du brauchst nicht mal diese Vorbedingungen haben. Ich habe alles getan durch Jesus für dich. Also, wenn man es vielleicht ganz kurz formulieren könnte, deckt nicht ganz alles ab, aber man kann sagen, was fehlt dem Mann? Es fehlt ihm die Beziehung zu Jesus, die ganz persönliche Beziehung. Es ist ja nicht nur so, dass man zum Gottesvolk gehört, wie zum Fußballverein oder so, sondern es geht ja um Beziehung im Glaube. Du, Herr Jesus, für mich gestorben. Und deshalb will ich für dich leben, so wie ich es kann. Also musst ja du mich erfüllen, dass ich es für dich tun kann. Also, dieser Cornelius, der erlebt jetzt Folgendes, dass 50 Kilometer weiter, ich glaube, wir müssen mal weiterschalten, geschwind auf die Landkarte gehen, 50 Kilometer weiter, also hier ist Joppe, ja? Sind leider so kleine Dinger da, hier ist Joppe und da oben ist Caesarea und hier wäre dann Jericho, Jerusalem, sodass man sich ein bisschen orientieren kann. Und da oben sitzt also, 50 Kilometer weiter oben sitzt der Soldat, dieser Offizier. Und in der Zwischenzeit hat sich was ereignet. Der Petrus, der kommt nach Joppe. Und das ist jetzt auch schon ein Schritt, den Gott vorbereitet hat. Der kommt zum Gerber. Die machen mit Tier heute rum, ja. Und die Gerbet, die sind meistens an der Wasserfluss, weil die brauchen das Wasser dazu. Das ist heute noch in Kalf, hat man das auch gesehen, wie die Gerber da unten an der Nagold sind. Das heißt, also, und Gerben war ein unreines Gewerbe für die Juden. Und jetzt sitzt der Petrus dort. Das ist interessant. Gott hat also schon Mosaiksteinchen vorbereitet. Der sitzt bei, der heißt auch Simon, das war ein Namensvetter. Und er sitzt jetzt in dem Haus zur Herberge, am Wasser schon, an der Küste, sitzt der Petrus und dann hat er Hunger. Und das lesen wir jetzt nicht, aber ich erzähle es ganz kurz. Und dann kommt diese Erscheinung, diese Vision, die er hat. Da kommt ein Tuch runter, so ein vier Zipfel irgendwie zusammenbunden. Und da hat es lauter Viecher drin, lauter Tiere. Und die Meister oder wahrscheinlich alle waren für die Juden unreine Tiere. Die durften ja dies und jenes nicht essen. Und anderen zum Beispiel Schweinefleisch nicht. Da gibt es medizinische Erklärungen, weil das auch so schnell vergammelt von alles Esser und so. Aber eigentlich können wir uns das nicht ganz erklären, so wissenschaftlich. Man muss sagen, Gott wollte einfach ein abgesondertes Volk extra. Die sollte es anders machen, als es dort Mode war und als es dort Kultur war. Und das sind die Juden normal beachtet. Steht allerdings nirgends, dass man nicht essen darf mit fremden Leuten, was nicht da ist. Weil die Juden, die waren ganz schlau, die hinten mit den Pharisäern und Schriftgelehrten dann nochmal 764 Gesetze und nochmal das und jenes dazu gemacht und alles bis ins Kleinste geklärt, dachten sie. Ja? Und daran hängt sich die Juden gehalten. Und er war jetzt schon beim Gerber, das ist schon was Verwerfliches. Und also beim Gerber ist, da offenbart sich Gott bei ihm, ja? Gott spricht in der Unreinheit des gerberischen Hauses, da, von dem Simon, da spricht er zu dem Petrus und dann sagt er, wenn die Tiere runterkommen, sagt er, schlachte und iss. Und dann sagt er, du lieber Himmel, da gibt es ja Sachen, die der Mose verboten hat. Können wir doch gar nicht, habe ich nie gegessen. Können wir nicht, unrein. Und dann sagt Gott, was unrein ist, das nenne du nicht unrein. Wenn ich das runterschicke, dann nenne du es nicht unrein. Und dann geht es dreimal so. Also eins, zwei, drei, manchmal begreift er es beim ersten Mal nicht, dann beim zweiten Mal, dann beim dritten Mal. Beim dritten Mal begreift er es immer noch nicht, weiß immer noch nicht, was ist. Also das ist die andere Geschichte, die sie hier abspielt, in Joppe. Ja? Ungeheures Szenario, was Gott da in die Wege setzt. Und wenn ihr das Kapitel durchlässt, dreimal wird die ganze Geschichte erzählt. Einmal beim Cornelius und dann bei Petrus und dann als die sich treffen und dann nachher nochmal. Also Gott war das ganz, ganz wichtig. Der lässt ja nicht irgendwas in die Bibel schreiben, was Dummheit ist oder was. Oh, so sehr, so wie heute beim Computer können wir das ja manchmal kopieren und dann nochmal neu setzen. Nee. Gott hat seine Absicht damit. Er will, dass es ganz breit, ganz klar ist. Für Petrus und seine Jüngerschar drumherum, der nimmt nachher noch 6 Leute nach Joppe mit, von den Joppe-Gläubigen hier unten. Und er will, dass es ganz klar ist für Cornelius und für sein ganzes Haus. Kann man sich nicht vorstellen. Also, machen wir mal die neue Folie noch hin. Oder halt, wir lesen noch geschwind das hier nochmal. Also, was interessant ist, also dieser Cornelius, der war schon so weit auf Gott eingestellt, dass wenn Gott was sagt, dann tut er's. Also Gott hat gesagt, schick da hin, die 50 Kilometer da runter, die musste 2 Tage wahrscheinlich laufen zumindest. Und dann schickt die da hin und da ist der andere Simon und dann im anderen Simonhaus und dann holt ihn und dann der wird dir sagen, was du tun sollst. Sehr interessant. Im Kapitel 9 heißt es auch, beim Saulus, beim Paulus, der Hananias, der wird dann sagen, was du tun sollst. Also, Gott wird sagen, wo es lang geht. Und er sagt also, mach mal. Und das ist jetzt interessant. Er sagt hier, im anderen Vers, der ist jetzt nicht hier aufgezeichnet, er sagt, er schickt sofort hin und dann wählt er dann aus ein paar Getreue und dann noch einen Soldaten, der auch fromm ist. Das ist aber heiß. Das heißt, also der muss irgendwie so gelebt haben, dass der seine anderen mitnahm, die um ihn rum sind. Das ist eine tolle Sache. Wenn wir, wahrscheinlich nicht einmal mit viel Prediger, hat der die mitgenommen. Durch sein, so möchte er auch werden. So möchte er auch sein. Das ist eine tolle Sache. Es kann auch nur Gott in uns machen. Aber wir können nicht sagen, Herr, schaffe in mir dieses reine Herz. Schaffe das, dass unbewusst ich dich ausleuchte. Ja? Und alles, was wir tun und alles, was wir leben, das wird Jesus angerechnet. Dann heißt, guck mal den Frommer an, jetzt hat er das so gemacht. Halleluja, wenn sie auch mal sagt, guck mal den Frommer an, so möchte ich es auch machen. Ja? Tolle Sache. Wir wollen darum beten, dass Gott so in unserem Leben auch agiert. Also, er schickt dann die los. Und jetzt kommen die genau, als der noch ganz durcheinander ist, der Petrus an der Stelle. Da heißt, Petrus wusste noch nicht richtig, was das bedeuten soll. Und dann rufen die unter an dem Haus. Bei dem Simon ist das Haus vom Simon und gibt es dann den anderen Simon, den Petrus. Und dann weiß der ganz genau, das ist es. Er beherbergt sie nachts und dann am anderen Tag gehen sie los. Und jetzt guckt mal den Cornelius wieder an. Wir springen gleich von Joppe wieder, gehen da hoch, die 50 Kilometer. Und beim Cornelius in seinem, ja, wird wahrscheinlich kein Hütchen gewesen sein, das wird schon ein Anwesen gewesen sein. Und er versammelt alle seine Angehörigen da. Ja? Gehen wir mal auf die nächste Folie. Also am folgenden Tag dann kamen sie nach Caesarea. Der Cornelius wartete auf sie und hatte seine Verwandten und nächste Freunde zusammengerufen. Ist interessant, der hat begriffen, jetzt geht es drum. Der lebte irgendwie in dieser so starken Erwartung und hat gesagt, jetzt passiert's. Und es passierte auch. Also, und dann kommt es zu der Begegnung und der Petrus, der staunt und sagt, was soll ich hier, was willst du hier? Ich darf hier gar nicht zu euch. Erklärt ihm das nochmal. Und dann sagt er, aber jetzt weiß ich es, dass Gott nicht die Menschen ansieht. Da unten in Vers 28, Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Und darum habe ich mich auch nicht geweigert, zu euch zu kommen, als ich geholt wurde. Und jetzt frage ich, warum hat er mich geholt? Und das ist immer klar bei Gott. Der fragt uns immer ganz klar, was willst du, dass ich dir tun soll? Beim Bartimäus habe ich gedacht, was ist das für eine blöde Frage, wenn Jesus sagt, ja, was willst du, dass ich tun soll? Jeder weiß doch, der Blinde sitzt da und so ewig und alle drumherum wissen das auch. Nun stellt der Jesus keine blöde Frage und die sind auch so nicht als dumme Frage in die Bibel geschrieben. Also müssen wir uns überlegen. Also mein Denken an der Stelle ist einfach, Gott wollte nochmal durch Jesus den Bartimäus ganz klar sagen, was erwartest du von Jesus? Und so ist es jetzt hier auch. Und dann sagt er, dann sitzen sie miteinander, wir machen die zweitletzte Folie hier noch. Von diesem Jesus sagt dann der Paulus, da bezeugen alle diese Propheten. Jetzt geschieht das, was bei der Emmaus-Jünger geschehen ist, auf dem Weg, wo Jesus, denen er das alles klar gemacht hat, warum Jesus leiden musste, warum er auferstehen musste und so. Das erklärt jetzt praktisch der Petrus denen Nicht-Juden. Und die begreifen es, bei denen zündet es. Macht ihn also Jesus lieb, erklärt ihnen, was es mit Jesus auf sich hat und sagt, genau das ist. Aber ihr erarbeitet euch nicht durch das Spenden und durch das Beten und durch das Frommsein und Gottesfürchtigsein. Da erarbeitet ihr euch nicht das Heil. Das Heil ist von Jesus schon da. Und er streckt dir die Hand aus und du darfst einfach sagen, ja, Herr Jesus, ich nehme es an. Ich trete in deinen Weg ein. Und das passiert hier, wird dann gezeigt, ist jetzt interessant, in Pfingsten, Kapitel 2, 1 und 2 von Apostelgeschichte, da geht es um die Juden so hauptsächlich. Ja. Und jetzt geht es hier plötzlich auch um die Völker und da passiert genau dasselbe. Der Heilige Geist kommt auf sie, sie redet in Sprachen dann, ein Zeichen, dass Gott das jetzt bekräftigt hat. Und dann geht alles zack, zack, dann wird die getauft werden, die wird getauft und dann kommt noch mal was. Dann wird der Petrus eingeladen zu bleiben im Hause eines Heiden, eines Nichtjuden und der bleibt. Dann gab es einen Alpha-Kurs oder sowas. Ja, also einfach, da gab es Vertiefung. Tolle Sache. Also, dreimal war unter drunter, was für ein Gott. Und jetzt steht drunter, was für eine Bewegung. Jetzt ist kein Endpunkt, sondern jetzt geht's los. Können wir also wirklich nur staunen, was Gott aufgewandt hat, damals, dass das Evangelium, jetzt müssen wir sagen, zu uns kommt. Weil in Kapitel 16 geht es ja dann nach Europa mit der Lydia und soll es zu uns kommen. Was Gott aufgewandt hat, das wendet er immer noch auf. Um jeden Einzelnen. Und wenn wir Sorge haben um andere, wie viel mehr, sagt die Corrie ten Boom, hat Gott selber dann Sorge schon um diesen und jenen. Also zum Abschluss nochmal einfach diese Ausrufezeichen, Sätze hier. Was für eine Welt. Keine Angst für uns in unserer Welt. Der allmächtige Schöpfer Himmels und der Erde, der ist immer noch da. Und was für ein Mann. Der hat im Herzen aufrichtig Gott gesucht. Und dem Aufrichtigen, sage die Sprüche, lässt es Gott gelingen. Da hat Gott so viel aufgeboten. Weil, da sind wir schon bei der Überschrift, was für ein Gott. Er ist der Suchende und er ist der Nachgehende. Und er geht uns nach in unserem Alltag und nimmt uns hinein in die Bewegung. Also das ging über auf die Hausgesellschaft, auf dem seine Soldaten. Das ging über ins römische Volk rein. Gott möchte uns auch mit hineinnehmen. Und er nimmt euch ja schon hinein in diese Bewegung. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, jetzt danken wir dir von ganzem Herzen, dass wir das so sehen dürfen, wie du und der Vater in dieser Apostelgeschichtezeit so viel dran gewandt hat, damit auch die Letzten es begreifen und damit auch wir als die Nichtjuden erreicht werden konnten mit deinem Evangelium, hineingenommen in die große Bewegung. Danke, Herr Jesus, das gibt uns Mut für diese neue Woche, in die wir jetzt miteinander gehen. Amen.